Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir sprechen heute über eine Frau, die vor fast 1000 Jahren am Rhein gelebt hat. In einer Zeit, in der Kreuzzüge von Europa in den Nahen Osten ziehen, Ritter ihre Blütezeit erleben und Trier ein aufstrebendes Erzbistum ist. In genau dieser Zeit macht sich diese Frau einen Namen als Mystikerin, Kräuterkundlerin und Universalgelehrte. Die Rede ist von Hildegard von Bingen.
Ja, und sie war auch eine Beraterin von damals mächtigen Persönlichkeiten, von Bischöfen, von Königen und Kaisern. Und sie stand damals auch in einer besonderen Beziehung zu Trier. Man könnte auch sagen, der Ritterschlag für ihre Arbeit ist in Trier getätigt worden. Da kommen wir gleich mal drauf zurück. Und sie ist heutzutage auch eine Heilige der katholischen Kirche. Und ich freue mich, dass wir hier heute bei uns im Studio zu Gast einen Experten haben zu Hildegard von Bingen, nämlich den Trierer Professor Michael Embach, früherer Leiter der wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier. Herr Embach, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
Und ich habe gerade erwähnt, Sie sind Experte. Sie haben Ihre Habilitation über Hildegard von Bingen verfasst. Vielleicht zum Einstieg, Hildegard dürfte, glaube ich, vielen ein Begriff sein. Ne? Jeder weiß, na, am Rhein und vor 1000 Jahren und eine Frau und dann hat die doch Bücher verfasst und auch noch Kräuter, die Ringelblume. Aber wer sie jetzt nicht kennt, abgesehen von diesen Angaben, warum ist sie eigentlich für uns so wichtig?
Das ist eine grundlegende Frage und man kennt heute so das Diktum, dass Hildegard von Bingen die bekannteste, vielleicht sogar die bedeutendste Frau des Mittelalters gewesen ist. Das hat ein Fundament ganz sicher in ihrer Persönlichkeit. Man kann sagen, dass Hildegard von Bingen eine breit angelegte Persönlichkeit besessen hat, die sich auf sehr vielen Gebieten artikuliert hat, Einfluss entwickelt hat, um Rat gefragt wurde. Am bekanntesten ist ganz sicherlich ihre Tätigkeit als Visionärin, Verfasserin einer sogenannten Visionstrilogie und weiterer bedeutender Schriften. Sie hat ein sehr umfangreiches literarisches Werk hinterlassen. Sie war aber auch eine bedeutende Komponistin. Hildegard hat geistliche Gesänge geschrieben und sie ist diejenige Frau oder diejenige Komponistin des Mittelalters, die das größte Gesamtwerk hinterlassen hat. Das spielt in unserer heutigen Kultur immer noch eine sehr große Rolle. Es gibt viele Chöre, es gibt viele Konzerthäuser, die ihre Gesänge aufführen, auch außerhalb der Kirche. Und sie war eben, wie man sagt, die erste deutsche Ärztin. Das heißt, sie war eine kompetente Fachfrau für den Bereich der mittelalterlichen Heilkunde. Man sagt, das Werk Hildegards repräsentiert den Höhepunkt und gleichzeitig auch den Abschluss der klösterlichen Heilkunde des Mittelalters.
Und das Besondere, um mal schon mal vorwegzugreifen, sie hat keine Universität besucht.
Ne? Genau, das ist zutreffend. Also man könnte erwarten, dass sie angesichts der Fülle dessen, was sie geleistet hat, eine akademische Ausbildung genossen hätte. Das ist allerdings nicht zutreffend. Sie hat nicht beispielsweise die Septem Artes Liberales studiert. Sie war nicht Mitglied einer Kathedralschule, die es zu ihrer Zeit ja gegeben hat. Aber man kann aufgrund von eher versteckten Hinweisen in ihren Schriften Rückschlüsse auf ihren Bildungshorizont ziehen. Und da fällt auf, dass sie selbst immer wieder betont, sie sei eine einfache Frau. Es gibt eine feststehende Wendung im Lateinischen, mit der Hildegard sich bezeichnet. Sie schreibt immer, sie sei eine Paupercula Femina, eine einfältige Frau. Auf der anderen Seite muss sie eine Persönlichkeit gewesen sein von einer enormen Aufnahmefähigkeit, die überall dort, wo die Möglichkeit bestanden hat, sich Wissen anzueignen und Bildung zu erwerben, dies auch umgesetzt hat.
Und woher stammt Hildegard? Was war das für eine Welt, in der sie aufgewachsen ist?
Der Geburtsort Hildegards, um gleich konkret zu werden, ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Da stehen drei Vorschläge im Raum. Die ältere Forschung verweist diesen Geburtsort nach Bermersheim. Das ist ein Ort in der Nähe von Alzey. Das ist ein Ort in Rheinland-Pfalz an der Rheinschiene. Daneben gibt es zwei weitere Vorschläge. Zum einen wird genannt der Ort Böckelheim oder Schloss Böckelheim. 1997, glaube ich, in die Diskussion hineingetragen worden. Und es gibt den Ort Niederhosenbach im Hunsrück gelegen, nordwestlich von Kirn. Das wäre also der Ort, der sehr nah bei Trier läge. Aber wie gesagt, da stecken Fragen dahinter und wir haben keine abschließende Sicherheit.
Und ich vermisse Bingen in Ihrer Auflistung. Sie heißt ja Hildegard von Bingen.
Sie heißt Hildegard von Bingen, aber dieser Namenszusatz, der entstammt eigentlich ihrer Tätigkeit als Äbtissin eines Klosters, das in der Nähe von Bingen gelegen hat und das sie über lange Zeiten hinweg geführt hat.
Was wissen wir über Ihre Eltern von Hildegard?
Bezüglich der Eltern oder ihrer familiären Herkunft ist bekannt, dass Hildegard aus einer standesprivilegierten Umgebung stammt. Der Vater gehörte zum Niederadel, aber dienstfreien Adel dieser Region, dieser Herkunftsregion. Über die Mutter ist relativ wenig bekannt. Wir wissen, dass ein Bruder Hildegards in Mainz, an der Kirche von Mainz, sehr hoch in der Hierarchie emporgestiegen ist als Domkantor. Wir wissen, dass ein Neffe Stiftspropst des Stiftes Andreas in Köln war, auch das eine bedeutende Institution. Und es besteht die Möglichkeit, dass auch der damalige Trierer Erzbischof Arnold ein Neffe Hildegards von Bingen gewesen ist. Das heißt, sie hat einer privilegierten Schicht, Gesellschaftsschicht angehört. Und interessanterweise bringt sie das in ihren Schriften und in ihrem Wirken auch immer wieder zum Ausdruck. Also man könnte sagen, dass Hildegard Repräsentantin ist einer Gesellschaftsvorstellung, die auf diesem hergebrachten Feudalsystem basiert und die nicht den Gedanken einer sozialen Mobilität verfolgt, sondern vom Standesgedanken herkommt.
Der Alex hat ja gerade schon erwähnt, wir sind mittendrin vor 1000 Jahren in einer Epoche, die ist von Kreuzzügen geprägt, die ist von Rittern geprägt, von Burgen. Ich stelle mir da jetzt auch so einen Minnesänger vor, der halt einer Burgfräulein da ein Ständchen bringt. Und Sie haben es gerade auch nochmal erwähnt, es ist Zeitalter Feudalismus. Was ist das generell für eine Zeit und wie wird es damals auch bei uns in der Region damals wohl ausgesehen haben?
Ja, das ist natürlich generell die Zeit, in der die Kirche einen erheblichen Einfluss geltend gemacht hat auf Gesellschaft, Kultur und Politik. Die Kreuzzüge sind genannt worden. Der erste 1099, den wird Hildegard noch nicht wahrgenommen haben, bewusst. Der zweite 1147-48 fällt in ihre Wirkungszeit. Und man könnte hinzufügen, dass Bernhard von Clairvaux, mit dem Hildegard in persönlichem Austausch gestanden hat, diese Kreuzzüge über seine Predigten ja auch propagiert hat. Hildegard hat das nicht getan. Unsere Region, die Rheinlande, waren eigentlich dominiert von geistlichen Herrschaftssystemen. Es gab die drei Erzbistümer Köln, Mainz und Trier und die Erzbischöfe selbst waren eben zugleich weltliche Herrscher in den zugehörigen Erzstiften. Was wir in Trier nicht erlebt haben zu dieser Zeit, war die Entfaltung einer säkularen, profanen, höfischen Kultur. Dazu hat eben der Background gefehlt.
Bezeichnerweise hat ja Goethe 800 Jahre später gesagt, wir seien ein Pfaffennest, also geprägt von Klöstern und Kirchen.
Und die Rolle der Frau zu der Zeit, also warum ist das dermaßen besonders, dass Hildegard in dieser Zeit eine Gelehrte ist und auch eine politische Beraterin?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Man ist vielleicht geneigt, aufgrund unserer heutigen Bestrebungen, man könnte sagen emanzipatorischen Bestrebungen, davon auszugehen, dass die Rolle der Frau auch in früheren Epochen diesem Anspruch genügt hätte. Das ist aber fürs Mittelalter nicht wirklich zu bestätigen. Die Frau war häufig die anonyme Gestalt im Hintergrund, die Namenlose, die für die Familie zuständig war, für die Organisation des privaten Raumes. Und es ist die Ausnahme, dass Frauen die öffentliche Bühne der Wirksamkeit betreten haben und auch, dass sie sich über den Erwerb von Bildung emanzipiert haben oder emanzipieren wollten. Das trifft eben auf Hildegard zu. Und das ist eine Ausnahmeerscheinung für diese Zeit.
Und was genau lief bei Hildegard anders als bei allen anderen? Warum wurde sie nicht davon abgehalten?
Ich denke, diese Klöster des Mittelalters waren auch geschützte Räume, in denen man seinen Neigungen nachgehen konnte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Klöster zu dieser Zeit wichtige Zentren der Bildung waren, dass Klöster bedeutende Bibliotheken unterhalten haben, dass sie eigene Schreibstuben betrieben haben, dass sie künstlerische Ateliers hatten, in denen Handschriften mit Miniaturen ausgestattet wurden, etc. Und von diesem, man könnte vielleicht sagen, kirchlichen Bildungsmonopol konnte dann auch Hildegard profitieren. Und das hat sie getan, in ganz extremer Weise.
Das heißt, sie ist nicht verheiratet worden, wie das vielleicht oftmals der Fall war, sondern sie ist in ein Kloster eingetreten.
Ja, eingetreten ist vielleicht nicht sogar hundertprozentig der richtige Ausdruck. Sie wurde von den eigenen Eltern in eine klösterliche Obhut übergeben. Das war im Mittelalter, auch in der Antike, ein Brauch, den man gekannt hat, das sogenannte Oblatentum. Dahinter steckt der lateinische Begriff oblare, darbringen. Das heißt, die Eltern haben ein Kind, häufig war es das 10. Kind, wie bei Hildegard von Bingen, im Sinne einer Dankesgabe an Gott in ein klösterliches Milieu übergeben. In der Hoffnung natürlich, dass dies den Neigungen auch des Kindes entsprechen würde. Und was diesen letzten Punkt anbetrifft, da finden sich in der Lebensbeschreibung Hildegards von Bingen, in der Vita Hildegardis, Äußerungen, die eine solche Annahme unterstützen. Es gibt autobiografische Passagen in dieser Biografie und daraus wird erkennbar ersichtlich, dass Hildegard offenbar ein sehr weltabgewandtes Kind auch schon gewesen ist, dem man eine gewisse Reife und Beschaulichkeit zugesprochen hat, sodass Hildegard sich auch später nie kritisch über diesen Schritt geäußert hat oder beschwert hat.
Wobei, Sie haben ja über Hildegard von Bingen ja auch eine knappe Zusammenfassung ja auch für quasi Otto-Normalverbraucher wie uns verfasst, also nicht Ihre 500 Seiten starke Habilitationsschrift. Und da erwähnen Sie aber auch, sie sei quasi als Kind auch eingemauert worden, zusammen mit einer älteren Nonne. Ist das korrekt? Oder?
Das ist korrekt, wobei der Begriff der Einmauerung, das nimmt Bezug auf die Praxis des Inklusentums. Nicht? Das ist mehr ein Bild für den definitiven Schritt aus der Welt heraus in die geistliche Sphäre hinein. Nicht? Und Inklusen, das sind Mönche oder Nonnen, angehende Mönche, angehende Nonnen, die sich bildlich einmauern lassen, um dem Gedanken zu folgen, mit Christus gewissermaßen begraben zu sein, um in späterer Zeit gemeinsam mit ihm die Glorie der Auferstehung zu erlangen, wie es heißt.
Wir kommen ja gleich auf Ihre Visionen zu sprechen, für die Hildegard ja berühmt ist, angefangen mit der Skivias. Ja. Da müssen Sie uns auch gleich nochmal den Begriff erklären. Aber um mal, ich nenne es jetzt mal die Klosterkarriere von Hildegard nochmal aufzugreifen. Sie ist ja als Kind also in dieses Kloster gekommen. Sie bleibt dort, sie steigt ja auf. Sie ist irgendwann mal auch die Äbtissin dieses Klosters. Also wir reden von einem sehr, sehr langen Zeitraum. Ich glaube, sie war schon über 30, oder?
Ja, man muss wissen, dass Hildegard etwa 40 Jahre ihres Lebens in diesem Kloster Disi Bodenberg zugebracht hat. Also wenn wir davon ausgehen, dass sie im Alter von 6 bis 7 Jahren von ihren Eltern in eine klösterliche Erziehung gegeben wurde, dann heißt das nicht direkt, dass sie ins Kloster eingetreten ist mit 6 Jahren, sondern es gab eine Vorschule. Man rechnet damit, dass eine fromme Witwe sich um 2, 3 dieser jungen Damen gekümmert hat. Und im Alter von 14 Jahren erfolgte dann der reguläre Eintritt ins Kloster. Es folgte die ewige Profess. Man spekuliert mit dem Jahr 1115. Und Hildegard hat dann in diesem sehr überschaubaren Konvent sich eine hohe Akzeptanz erworben. Und nachdem 1136 die Leiterin verstorben war, Jutta von Sponheim, ist Hildegard von Bingen ihr nachgefolgt und wurde von ihren Mitschwestern zur Magistra, zur Leiterin der Frauenklause erhoben. Äbtissin ist sie erst später geworden, als sie ein eigenes Kloster begründet hat. Sie ist ja nicht im Kloster Disi Bodenberg geblieben, sondern sie hat aufgrund einer Vision, wie sie mitteilt, den Entschluss gefasst, ein eigenes Kloster zu begründen und ist dort als Äbtissin dann auch tätig gewesen.
Und Sie haben ja gerade die Visionen erwähnt und erwähnt, dass Sie die offenbar wohl schon mutmaßlich als Kind wohl gehabt haben soll. Und damit ist Hildegard ja auch bekannt geworden. Das heißt, sie hat diese Vision aber dann auch erst sehr spät zu Papier gebracht, sozusagen. Also das heißt, diese Visionen sind der Öffentlichkeit auch erst spät bekannt geworden.
Ja, das ist zutreffend. Also sie teilt mit, dass sie schon als Kind, im Kindesalter, 2, 3 Jahre, über Lichtvisionen verfügt habe. Sie war allerdings in dieser Zeit bis ins 42., 43. Lebensjahr sehr unsicher, wie sie diese Visionen beurteilen solle und hat sich eigentlich dagegen gewehrt, sie öffentlich zu machen. Es gab einen ganz kleinen Kreis von Vertrauten, die wussten, dass Hildegard über Visionen verfügt hat. Und dann wurde aber in ihr selbst der Druck, quasi in die Öffentlichkeit zu gehen, immer größer. Und sie schreibt im Vorbericht zu ihrer ersten Visionsschrift, dass sie dann quasi von einer göttlichen Stimme aufgefordert worden sei, niederzuschreiben und zu verkünden, was ihr zuteil wurde. Das heißt, der Impetus stammt aus dieser transzendenten Vorstellungswelt.
Konnte das nicht auch gefährlich sein damals, gerade als Frau? Ich meine, da kommt doch vielleicht einer schnell auf den Gedanken und sagt, du bist eine Hexe. Ja. Was erzählt ihr hier?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man darf ja nicht vergessen, dass diese Zeit auch die Zeit gewesen ist, verschiedener Häresien, Irrlehren, die entstanden sind. Man muss nur an die Katharer erinnern, die Mitte des 12. Jahrhunderts auch in Deutschland aufgetaucht sind und aufgetreten sind. Und es hat zu Lebzeiten Hildegards in Deutschland, ich meine in Köln, die erste Ketzerverbrennung auf deutschem Boden gegeben. Das betraf eben einen Katharer. Mhm. Hildegard selbst hat sich von dieser Form des religiösen Lebens distanziert, aber hat auf der anderen Seite nicht gefordert, diese Leute zu verbrennen.
Was sind Katar? Können Sie das einmal erklären?
Das ist eine, wie soll man sagen, eine Fraktion, die versucht hat, religiöse Inhalte stärker zu pointieren, vor allen Dingen das asketische Leben. Man sagt, die haben einen asketischen Rigorismus gepredigt. Dahinter steckt ein gewisser Leib-Seele-Dualismus, könnte man sagen. Das hat sich im theologischen Bereich fortgesetzt mit der Reduzierung der Anzahl der Sakramente und konnte natürlich von Seiten der Amtskirche nicht gut geheißen werden. Aber das ist nur ein extremes Beispiel für verschiedene andere Formen, ich sag mal, der religiösen Varianz, die es gegeben hat zu dieser Zeit.
Und Hildegards Vision, was genau hat sie da gesehen? Was hat sie da berichtet?
Die Visionen Hildegards beschreiben im Grunde genommen den Gesamtbereich der christlichen Offenbarung, also das, was in der Bibel zu finden ist, beginnend mit der Erschaffung der Welt, dem Sündenfall, dann übergehend ins Neue Testament, dem Christusereignis, der Entstehung der Kirche, der Bedeutung der Sakramente und geht dann hinüber in den Bereich der Endzeit, nicht das ewige Gericht, Fragen nach der Erlösungsmöglichkeit des Menschen. Und man könnte sagen, die Visionen Hildegards sind im Prinzip ein kreativer Versuch, die Heilsgeschichte neu zu erzählen, ohne neue oder abweichende Inhalte hineinzutragen, sondern mit dem steten Bemühen, authentisch zu bleiben, was die Inhalte anbetrifft.
Und gleichzeitig auch zu erklären, ich habe in das erste Buch mal reingeschaut, die Skivias. Was bedeutet das eigentlich, dieser Begriff?
Skivias, das ist eine Zusammenziehung, eine Kontraktion zweier lateinischer Wörter. Skito, also es ist ein Imperativ, wisse, und vias, die Wege, wisse die Wege. Und dann sollte man ergänzen, ad deum, hin zu Gott. Dieser Titel besagt im Grunde genommen nicht, um was es sich handelt, inhaltlich. Das trifft auf alle Titel der Werke Hildegards zu. Man muss sie ausdeuten. Es gibt die These, dass die erste Visionsschrift Hildegards so eine Art Glaubenslehre gewesen sei, in Anführungszeichen eine Dogmatik. Der zweite Teil ihrer Trilogie wird gedeutet im Sinne einer Moraltheologie, einer Ethik. Und der dritte Teil wird betrachtet als, man könnte sagen, Naturlehre, als Kosmologie mit bedeutenden Anknüpfungen an die theologische Anthropologie der Zeit.
Ich habe da mal hier ein Beispiel, das müssen Sie uns dann gleich mal erklären, nämlich die sogenannte siebte Vision aus dem zweiten Buch vom besiegten Teufel, so ist das übertitelt. Das findet man auch im Netz übrigens, natürlich auch im Buchhandel. Und ich lese mal eine Passage mal kurz vor. Dann sah ich ein brennendes Licht wie einen großen Berg, dessen Spitze vielen Zungen ähnlich war. Auf dem Weg lag ein Wurm von wundersamer Dicke und Länge auf dem Rücken, der so voll fürchterlicher Wut zu sein schien, dass Menschenzunge es nicht auszusprechen vermag. Zu seiner Linken eine Art Marktplatz, dort liefen einige Menschen herum, andere kauften und verkauften. Seine Augen, also des Wurmes, waren von außen blutrünstig, von innen glühten sie von Feuer, die Ohren waren rund und struppig, Nase und Mund glichen der einer Schlange und er hatte Menschenhände, seine Füße wie eine Schlange, aber um den Hals war eine Kette gelegt. Das steht also hier so drin, dann folgen diverse Erläuterungen. Aber was muss ich da zunächst mal als Leser daraus herauslesen? Das soll ja eine Vision sein von ihr.
Genau. Klingt ja schon ein bisschen wie so ein Albtraum, also gut schlafen. Ja,
ne? Kann man danach. Nee, also ich hätte da nicht geschlafen, ganz ehrlich.
Ja, gut, das betrifft jetzt den Bereich der Dämonologie. Die Sprache ist aber ganz typisch für Hildegard von Bingen. Es ist eine sehr, sehr bildhafte Sprache. Und dahinter verbirgt sich natürlich das Problem, wie kann es gelingen, göttliche Offenbarungsinhalte in einen menschlichen Verständnishorizont zu überführen. Das gelingt eigentlich immer nur, wenn man die Sprache der Bibel praktiziert. Und das ist häufig eine sehr bildhafte Sprache, die mit Metaphern arbeitet, mit Allegorien arbeitet. Und Hildegard hat in allen ihren Werken bis in die Briefe hinein eine extrem bildhafte Sprache verwendet, was nicht heißt, dass hinter diesen Bildern keine Inhalte stünden. Aber die Bilder sprechen den emotionalen Erlebnishaushalt des Lesers an. Und es ist dann immer wieder die Schwierigkeit, quasi diese Bilder in Begriffe zu überführen oder in konkrete Vorstellungen zu übertragen.
Ich habe noch gar nicht die Flammen erwähnt, die da irgendwie von diesem Wurm rauskommen und dann wohl auch Menschen verbrennt und so. Also
ja, das ist eben dieser Part, wenn ich so sagen darf, ist Teil der Visionen Hildegards zur Heilsgeschichte. Es gibt eben den Bereich der Erlösung oder den himmlischen Bereich, aber es gibt in ihrer Theologie auch den Bereich der Verdammnis oder der drohenden Verdammnis. Und solche Passagen dienen eben auch dazu, ich sag mal, den Menschen aufzurütteln und ihm eine gewisse Disposition zu empfehlen, sein Leben zu führen oder auch Dinge zu vermeiden, um nicht in diese Welten dann real hineinzugeraten.
Heißt, der Wurm ist der Teufel, ja, und hüte dich vor seinem Mund und seinen Flammen und seinen Händen sozusagen, ne?
Ja.
Jetzt hatte Hildegard natürlich Glück. Sie wurde nicht für ihre Visionen verbrannt, obwohl sie von Dämonen geträumt hat. Auch weil jemand sehr, sehr Wichtiges quasi schützend die Hand über sie gehalten hat. In Trier. Wer genau war das?
Das war kein geringerer als der damalige Papst Eugen III. Das hat den Hintergrund, wir hatten es angesprochen, dass Hildegard in sich selbst unsicher war über den Charakter ihrer Visionen. Und sie wollte, bevor sie diese große Bühne betrat, eben doch Sicherheit haben, wie dieses Visionsgeschehen zu bewerten sei, und hat sich dann an zwei ganz bedeutende Gestalten der Zeit, ihrer eigenen Zeit, gewandt. Zum einen an Bernhard von Clairvaux, der gilt als der bedeutendste Kirchenmann seiner Zeit, und zweitens an Papst Eugen III. Papst Eugen III. War von November 1147 bis Februar 1148 in Trier, um hier eine Provinzialsynode abzuhalten. Und er hat von Trier aus eine Kommission auf den Disibodenberg gesandt, um Hildegards Schrift quasi genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese Kommission hat Kopien angefertigt aus dem Scivias, der damals noch nicht abgeschlossen war. Das muss man dazu sagen. Der Papst persönlich hat in Trier aus dem Werk vorgelesen vor den versammelten Konzilsteilnehmern und hat sich äußerst positiv geäußert. Und damit war klar, dass Hildegard die, man könnte sagen, päpstlich approbierte Stimme der Kirche sei. Und das war ein Ruf, der ihr natürlich vorausgeeilt ist und der ihr späteres Auftreten sehr erleichtert hat und ihr den Rücken freigehalten hat. Ähnlich hat übrigens Bernhard von Clairvaux geantwortet. Es gibt einen Brief Bernhards an Hildegard, in dem Bernhard Hildegard bestätigt und auffordert, fortzufahren mit der Niederschrift ihres Textes. Sie habe eine innere Belehrung und Salbung erfahren. Interessant an diesem ganzen Geschehen scheint mir zu sein, dass Hildegard selbst diesen Ritterschlag durch den Papst und durch Bernhard von Clairvaux in ihrem Werk nirgendwo erwähnt.
Sehr bescheiden.
Sehr bescheiden. Nicht, man hätte erwarten können, dass sie im Vorwort zum Scivias, der dann 4 Jahre später fertiggestellt wurde, sagt, der Papst hat dieses Werk gelesen und für gut befunden. Bernhard von Clairvaux hat seine Zustimmung erteilt. Und das tut sie nicht. Sie vermeidet diese Situation, man könnte sagen, der Eitelkeit, der Selbstbeweihräucherung und bleibt, was ihre eigene Person betrifft, sehr bescheiden und demütig.
Zur Eitelkeit von uns heutzutage wäre es natürlich gut gewesen, wenn da Trier erwähnt worden wäre damals. Ich meine, immerhin war der Papst damals hier 3 Monate.
Genau.
Schon eine sehr lange Zeit damals.
Ja. Ja. Ja.
Wir haben übrigens auch dazu einen eigenen Podcast, könnt ihr bei uns finden in der Episodenliste, als der Papst in Trier war. Ich glaube, danach nie wieder mehr. Wir warten immer noch darauf. Genau. Ja, und Hildegard von Bingen, das blieb ja nicht ihre einzige Vision. Sie haben sie erwähnt. 4 Jahre später erscheint also dann die Scivias. Danach folgen weitere Schriften. Mhm. Sie ist also quasi dann auch dann sehr bekannt geworden mit dieser päpstlichen Approbation.
Das ist zutreffend. Es gibt schon zu ihren Lebzeiten eine Fülle von positiven Äußerungen. Sowohl zu ihren Visionen als auch zu ihrer Person. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass Hildegard einen sehr umfassenden Briefwechsel geführt hat. Sie ist von vielen Korrespondenten gebeten worden, ein Wort der Ermutigung, der Bestätigung, des Trostes zu sprechen. Sie ist um Rat gefragt worden, nicht nur von geistlichen Personen, sondern auch von weltlichen Personen bis hin zu Königen und Kaisern. Sie hat mit Friedrich Barbarossa einen anderen Brief gewechselt. Das heißt, dieser Ruf, der hat sich manifestiert in der Öffentlichkeit. Und es kommt hinzu, dass Hildegard sehr rasch genannt wurde in bedeutenden Chroniken, auch Weltchroniken der Epoche. Und ja, sie hat dann einen Nimbus quasi der Unantastbarkeit entwickelt, der bis in unsere heutige Zeit Bestand gehabt hat.
Und sie hat ja nicht nur Briefe geschrieben, sie ist ja auch aufgetreten. Ne? Sie war ja auch dann tatsächlich auch mal in Trier bei uns, aber auch in anderen Städten.
Ja, das ist zutreffend. Man geht davon aus, dass Hildegard etwa 4 sogenannte Predigtreisen unternommen habe. Interessanterweise in bereits vorgerücktem Alter. Die früheste dieser Reisen fand 1160 statt. Das sind Reisen, die gingen nach Mainz, Würzburg, Bamberg, dann den Rhein hinauf, Boppard, Köln, möglicherweise Lüttich. Dann gab es eine Reise in bedeutende Reformklöster, Zwiefalten, Hirsau und eine Reise in die Erzbistümer Trier, Köln und Mainz, wahrscheinlich 1163 oder 1161. Und es ist bemerkenswert, dass im Nachhinein einige der Ansprachen, die Hildegard gehalten hat auf diesen Reisen, verschriftlicht wurden. Und zwar auf Bitten derjenigen, die sie gehört haben. Der Begriff Predigtreise kann etwas missverständlich sein. Also Hildegard hat nicht in der Messe gepredigt, wie der Priester dies tut.
Das war ja eine Frau.
Das war eine Frau. Das wäre undenkbar gewesen. Aber sie hat geistliche Ansprachen gehalten. Und zwar auf Bitten, beispielsweise der Domkapitel von Köln, Mainz und Trier, also mit der Zustimmung des hohen Klerus.
Jetzt hat sie ja diese wichtigen Persönlichkeiten nicht nur beraten, weil sie Visionen hatte, sondern weil sie generell eine sehr intelligente Frau war. Sie hat gerade in Bereichen wie Kräuterkunde und Medizin auch Bücher verfasst. War sie denn Ärztin?
Man muss sagen, wenn man vom Überlieferungsbefund ihrer Schriften herkommt, dass der Bereich der Heilkunde am problematischsten sich darstellt. Hildegard selbst spricht in ihren Werken immer nur von einer einzigen medizinischen Schrift. Die spätere Überlieferung, auch die Heiligsprechungsakten, erwähnen aber 2 Schriften. Das ist ein Problem, das sich auftut, nicht? Wie erklärt sich dieser Unterschied zwischen Hildegard und der späteren Überlieferung? Der zweite Punkt, es gibt keine einzige Handschrift mit heilkundlichen Werken Hildegards, die in ihre Lebzeiten zurückreichen würde. Der früheste Textzeuge einer heilkundlichen Schrift Hildegards ist etwa 100 Jahre nach ihrem Tod entstanden. Und das bedeutet, dass in dieser Zeit zwischen Erstniederschrift und erstem Überlieferungsträger natürlich Veränderungen vorgenommen worden sein könnten, Ergänzungen aus dem Umfeld. Und das macht es eben schwierig, diese sogenannte Hildegard-Medizin in allen Punkten als authentisch zu betrachten. Man geht heute davon aus, dass Hildegard hervorragende Kenntnisse besessen hat im Bereich der sogenannten Diätetik, der Heilkräuterkunde, und dass sie vermutlich ein Herbarium geschrieben hat, ein Kräuterbuch. Und dass dieses Herbarium den Nukleus gebildet hat, an dem sich dann weitere Kapitel und Abteilungen angefasert haben, sozusagen, die möglicherweise von Hildegard stammen, möglicherweise aber auch aus ihrem Umfeld stammen.
Vielleicht aber auch aus eigener Betroffenheit. Sie war ja öfters krank, ne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Hildegard über Krankheiten spricht, dann tut sie das immer aus dem Bewusstsein ihrer eigenen Anfälligkeit und Hinfälligkeit. Das ist ein Erfahrungswissen, auf das sie rekurriert. Daneben war in der Theologie generell der Kranke ja immer auch ein Bild Christi, ein Abbild Christi. Das hat auch einen theologischen Hintergrund. Man erkennt, wenn man sich dem Kranken zuwendet, im Prinzip die Person Christi, die dahinter steht. Aber Hildegard hat eine große Bedeutung bis heute als Heilkundlerin. wenn man in Rechnung zieht, dass es diese überlieferungsgeschichtlichen Probleme gibt.
Jetzt hat Hildegard allerdings nicht nur auch immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen gehabt, sondern durchaus auch mit den realen Widrigkeiten des Lebens. Also sie ist auch durchaus mal angeeckt, oder?
Ja, das ist richtig. Man könnte erwähnen, dass ein angestrebter Heiligsprechungsprozess, der 1227 in Anschlag gebracht wurde, nicht erfolgreich war. Und dass wir es bei Hildegard mit dem Fall zu tun haben, dass gleich drei Päpste des 12. und 13. Jahrhunderts den Versuch unternommen haben, Hildegard heilig sprechen zu lassen und dass dies nicht gelungen ist.
Was muss dafür denn erfüllt sein? Also was muss man da machen?
Zur Zeit Hildegards war die Heiligsprechung schon kirchenrechtlich geregelt. Das heißt, es gab eine Überprüfung des Lebens, der Lehre, der Wirkung. In der Regel mussten Wunderberichte vorgezeigt werden und es musste die Bedeutung der Person und der Lehre für die Kirche nachgewiesen werden können. Das deutet darauf hin, dass es möglicherweise in Kreisen, die mit Hildegard zu tun hatten, auch Widerstände gegen diesen Prozess zumindest gegeben hat. In Hildegards eigenem Leben hat es gegen Ende einen schwerwiegenden Konflikt gegeben. Das hing damit zusammen, dass Hildegard in ihrem Klosterbezirk einen Adligen begraben ließ, der zuvor mit dem Kirchenbann, mit der Exkommunikation belegt worden war, der aber gebeichtet hatte, die Buße abgelegt hatte und insofern als exkulpiert galt. Das haben die Oberen des Erzbistums Mainz anders gesehen und wollten eben diesen Vorgang zum Anlass nehmen, um Hildegard zu disziplinieren. Man hat das Interdikt ausgesprochen über Hildegards Kloster, eine ganz scharfe Maßnahme, Verbot der öffentlichen Ausübung gottesdienstlicher Handlungen. Hildegard selbst hat sich in diesem Streitfall dann an den Papst gewandt und hat von dort aus die Bestätigung erhalten, dass sie korrekt gehandelt hat. Aber es zeigt eben doch, dieses Leben war nicht immer konfliktfrei. Man könnte ein weiteres Beispiel bringen. Es gab einen schweren Konflikt mit Kaiser Friedrich Barbarossa.
Aber mit dem Kaiser selber?
Mit dem Kaiser,
ja. Als einfache Nonne sozusagen. Na gut, einfach war es jetzt auch nicht mehr, war ja Äbtissin, aber ja. In Rangfolge mit Sicherheit weit drunter stehend, ne?
Ja, aber es gab Kontakte zwischen beiden, möglicherweise sogar eine persönliche Begegnung in Mainz. Und Hildegard war zunächst sehr positiv gesinnt, was die Amtsführung Friedrich Barbarossas anbetraf. Als der Kaiser dann aber versucht hatte, Einfluss zu nehmen auf das Papsttum, quasi sich dieses Papsttum gefügig zu machen und schismatische Päpste in Position gebracht hat und unterstützt hat, da ist Hildegard doch auf die Barrikaden gegangen und hat ihm in massiver Weise Vorwürfe gemacht und gedroht.
Jetzt ist das ja eine Männerwelt gewesen, in der Hildegard sich bewegt hat. Aber Hildegard hat durchaus auch da eigene Vorstellungen gehabt in Bezug auf weibliche Sexualität und ist damit ja auch ebenfalls durchaus, glaube ich, auch angeeckt, das mal so auszudrücken.
Ja, also das sind Themen, die Hildegard in ihren natur- und heilkundlichen Schriften sehr offen anspricht, sehr unbefangen anspricht. Und ohne da irgendeinen Standpunkt propagieren zu wollen, eine sehr neutrale und objektive Sicht der Dinge mit sich bringt. Sie hat versucht, die Position der Frauen, das heißt der Schwestern in ihren Bereichen, zu stärken, auch im liturgischen Bereich. Also es hat den Fall gegeben, dass Hildegard den Nonnen erlaubt hat, mit offenen Haaren dem Gottesdienst beizuwohnen, wenn sie die Eucharistie empfangen haben, mit weißen Gewändern, mit symbolischen Kronen auf dem Haupt. Und das sind Formen der Feier dieser Gottesdienste, die natürlich auf einen gewissen Freiraum auch zurückgreifen. Hildegard wurde für diese Dinge kritisiert von einer Amtskollegin, wenn man so sagen darf, der Äbtissin Tengswind von Andernach, und führt das aber zurück auf den privilegierten Stand der Nonnen. Das ist ein heilsgeschichtlich privilegierter Stand, der diese besondere Würde, die er in sich trägt, auch nach außen deutlich machen darf. Das war ihre Auffassung. Und das betrifft eben auch das Wesen der Frau.
Aber sie blieb ja doch ein Kind ihrer Zeit, muss man so auszudrücken. Also sie hat jetzt nicht zu einer Revolution aufgerufen oder Frauen müssen jetzt gleichberechtigt sein. Das war nicht der Fall.
Nein, das wäre undenkbar gewesen. Also revolutionäre Anmutungen wird man Hildegard nicht unterstellen dürfen. Wenn sie versucht hat, Dinge zu entwickeln, dann evolutiv innerhalb des vorgegebenen Systems. Aber da schon auch sehr, sehr anregend und deutlich und engagiert.
Jetzt hat das mit der Heiligsprechung von Hildegard damals nicht funktioniert. Aber mehrere Jahrhunderte später, genau gesagt 2012, wurde sie dann doch noch quasi aufgenommen zu den Heiligen. Wie kam das denn?
Diese päpstlichen Interventionsversuche, die ja positiv sich dargestellt haben, waren nicht von Erfolg gekrönt. Vermutlich deshalb, weil die Akten, die man in Mainz zusammengestellt haben, nicht vollständig waren. Es hat dann von Rom aus immer wieder Rückfragen gegeben und die Bitte gegeben haben, die Acta Canonisationis zu vervollständigen. Das ist nicht geglückt. Aber Hildegard hat sich sehr rasch entwickelt zu einer, man könnte sagen, Volksheiligen. Und diese Heiligsprechung, man sagt per viam cultus über die faktische Verehrung, die hat auf sie zugetroffen. Auf der anderen Seite hat man das doch immer auch als einen Mangel betrachtet, dass die formelle Heiligsprechung nicht zustande gekommen ist. Und dieser Makel in Anführungszeichen wurde dann bereinigt 2012 durch Papst Benedikt den 16. Und wir haben hier den Fall, dass in einem Jahr, in einem halben Jahr, sowohl die Heiligsprechung Hildegards erfolgt ist, als auch die Ernennung zur Kirchenlehrerin. Nicht? Es gibt bis heute nur 4 Frauen, die diesen Status einer Kirchenlehrerin erreicht haben. Das bedeutet, dass ihre Lehre eine weltweite Auswirkung gezeitigt hat. Teresa von Avila, Theresia von Lisieux und Katharina von Siena und dann eben Hildegard von Bingen. Bis heute gibt es ja unzählige Hildegard-Wallfahrtsorte, Statuen, Gedenkstätten. Und ich denke, dieses Andenken Hildegards wird sehr vielfältig gepflegt, mal abgesehen von der wissenschaftlichen Beschäftigung mit ihr.
Aber von ihren Klöstern, von dem Mutterkloster und von ihr selbst später gegründeten Kloster, da ist nichts mehr übrig.
Nein, beide Klöster sind zerstört. Kloster Disibodenberg wurde 1504 im Zuge des bayerisch-pfälzischen Erbfolgekriegs zerstört und dann in der Folge der Reformation aufgelöst, später privatisiert und als Steinbruch genutzt, ist heute allerdings eine hochinteressante Ruinenlandschaft in der Nähe von Staudernheim gelegen und es lohnt sich auch, diese Ruinenlandschaft zu besuchen. Kloster Rupertsberg ist bis auf einen Kellerbereich, den es gibt, vollkommen von der Bildfläche verschwunden, wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Aber es ist in Aibingen, Ortsteil von Rüdesheim, ein neues Kloster entstanden, das St. Hildegardis-Kloster, 1904 eröffnet, das sich als Nachfolgeinstitution von Hildegards Kloster fühlt.
Ich sehe schon, wir müssen mal an den Rhein fahren und dort auch mal auf eine Winzertour vielleicht gehen. Hildegard hat ja auch den Wein nicht widersprochen, den hat sie ja, glaube ich, auch in die Kategorie Heilkunde mit untergebracht, sozusagen.
Richtig, zutreffend.
Ja, und was erinnert sonst heute noch an Hildegard, also außer der ganzen Statuen und der Heiligsprechung?
Ich finde es bemerkenswert, dass wir eine weltweite Klientel haben, die sich mit Hildegard von Bingen beschäftigt, und zwar höchst intensiv. Nicht, man könnte sich ja vorstellen, dass die Hildegard-Gemeinschaft eine lokale oder regionale sein könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt in Amerika, in Südamerika, in Australien, in Asien Universitäten, Forschungseinrichtungen, Institute, die sich mit dem Werk Hildegards beschäftigen. Und die Wirkung dieses Werkes, ich sag mal, im weltweiten Horizont aufrechterhalten.
Dazu gehören ja auch Sie. Sie haben uns ja mal im Vorfeld dieser Aufnahme kurz gesagt, wenn man einmal drinsteckt in diesem Thema, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Gibt es denn etwas an Hildegard, was man heute noch erforschen müsste aus Ihrer Sicht? Wo Sie vielleicht selber doch sagen, da muss ich nochmal in die Archive.
Ja, es gibt einen Punkt, der mich nach wie vor sehr interessiert. Es ist bereits kurz angeklungen. Das ist das sprachliche oder man könnte vielleicht besser sagen, das semantische Ausdrucksverhalten Hildegards. Wir haben hier eine Art und Weise, die Dinge zu präsentieren bei Hildegard, die sehr ins Bildhafte tendiert. Und das ist eine Art zu sprechen, die uns Heutigen mitunter vor Probleme stellt.
Und auch fremd ist. Also wenn ich nochmal den besiegten Teufel da erwähne, also ja, weiß ich nicht, ob ich heute meine Vision so vortragen würde. Aber
genau. Und das könnte eben ein Ansatzpunkt sein, zu fragen, gibt es eine Möglichkeit, ich will das mal als Frage formulieren, diese authentische Ausdrucksgestalt der Sprache Hildegards stärker in ein terminologisches oder rationales Ausdrucksverhalten zu überführen. Also kann man sagen, dass die von Hildegard verwendeten Sprachbilder in der heutigen Zeit umgewandelt werden können, ich will nicht sagen in ein Lexikon, aber in ein Raster von Begriffen, mit denen man heute leichter operieren könnte.
Ich habe da noch eine vielleicht ketzerische Frage, aber ist es denn nicht vorstellbar, dass die Hildegard sich das alles nur ausgedacht hat, diese Visionen?
Das ist eine Frage, die legitim ist, die eigentlich immer im Raum steht, wenn es um Offenbarungsinhalte geht. Wenn man aus der Sicht Hildegards argumentiert, dann würde gelten, dass diese Wortoffenbarung, mit der sie sich beschäftigt und die sie auslegt, unermüdlich über 80 Jahre ihres Lebens hinweg, für sie ja eine ontologische Grundlage besitzen. Das sind keine Dinge, die in einer fiktionalen Welt stattgefunden haben, die nur vorgespiegelt sind, sondern die einen höchsten Grad an Realität in sich tragen. Und es ist eben so, dass natürlich die Wirkung auch ihrer Schriften häufig davon abhängig ist, ob man diese Voraussetzung bejaht oder nicht bejaht, ob man den Inhalt dessen, womit Hildegard sich beschäftigt, für wahr hält.
Hildegard von Bingen vor fast 1000 Jahren wird aus einer jungen Frau, die sich selbst als, sagen wir mal, unwissend bezeichnet, eine Universalgelehrtin, die mächtige Männer berät, die Menschen in ihrer Umgebung auch berät, ihnen Ratschläge gibt, die Weisheit niederlegt, von Visionen geprägt und die bis heute für uns mit Sicherheit, das kann man wohl sagen, auch eine große Bedeutung hat. Herr Embach, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und wer noch mehr über Hildegard von Bingen erfahren will, auch über die Schriften, die Michael Embach verfasst hat, das findet ihr bei uns in den Shownotes, da findet ihr weitere Links und Hinweise.
Ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das auch wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.